Auch ich darf Sie ganz herzlich, dich ganz herzlich begrüßen und dich beglückwünschen, dass du der letzte Überlebende bist von diesem ganzen Gottesdienstmarathon. Ich hoffe, dass dieser Gottesdienst nicht so eine Art, dass er nicht geringer erachtet wird als jetzt die Weihnachtsgottesdienste. Ich hoffe, dass ihr trotzdem mit Freude an diesem Gottesdienst teilhabt und auch an dieser Predigt. Und wenn die Kinder mit dem Spielzeug zu arg beschäftigt sind, gibt es eine gute Erziehungsmethode, einfach den Fernseher oder den Laptop einfach lauter stellen. Es wirkt Wunder, als ob die Kinder nicht da wären. Wenn du aber gar nicht so schöne Feiertage hattest und vielleicht sogar einsam warst in diesen Feiertagen, wo alle anderen in der Familie bei der Familie waren, möchte ich dich ermutigen, jetzt auf unseren gemeinsamen Herrn Jesus Christus zu schauen, auf unseren guten Hirten. Und das wollen wir heute nicht im Buch Samuel tun, sondern im Jona-Buch. Wir wollen heute das Evangelium nach Jona betrachten. Und es soll so eine Art Einführung, eine Art Überblick sein über das Buch Jona. Wir werden also nicht in jedes kleinste Detail gehen, sondern so über die grobe Botschaft des Buches hinwegziehen, sage ich mal. Ich stelle mir immer so einen Überblick vor, wenn man das so in der Predigt bekommt, wie mit einem Spiegel in einem Bad. Wenn man heiß geduscht hat oder heiß gebadet hat, dann ist der Spiegel ein wenig beschlagen und man wischt zwar ein bisschen drüber, aber er ist trotzdem noch, es ist nicht klar, man sieht sich nicht klar darin. Und so ungefähr stelle ich mir so einen Überblick vor, es ist hilfreich, es ist dienlich, aber es zeigt nicht ganz klar, was jetzt so im Detail hier im Buch Jona, was für Schätze hier im Buch Jona enthalten sind. Wir wollen aber zu Anfang die ersten drei Verse, diese einleitenden Verse lesen und uns dann mit Jona beschäftigen. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dein Wort gehört haben. Ich danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und so will ich dich jetzt bitten, dass die Predigt, deine Auslegung oder die Auslegung deines Wortes jetzt dazu dient, dass wir in deine Herrlichkeit schauen, dass es dazu dient, dass wir auf dich, Herr Jesus Christus, schauen und, wie Lukas es gesagt hat, ermutigt werden, vielleicht auch ermahnt werden, vielleicht auch getröstet werden, Herr. Ich möchte dich bitten, lass uns die Wunder in deinem Wort sehen, öffne unsere innerlichen Augen dazu, damit wir staunen über dich, was für einen großartigen Gott wir durch dich, Herr Jesus Christus, haben. Amen. Die Besonderheit im Buch Jona ist, dass Jona kein Schriftprophet ist. Das bedeutet, wir lernen von Jona nicht wirklich viel durch das, was er sagt, sondern wir lernen durch Jona wir lernen durch Jonas Geschichte, durch Jonas Erleben. Ein Schriftprophet fängt eigentlich genauso an wie hier unser Buch Jona und das Wort des Herrn geschah zu Jona. So fangen die meisten Propheten an, auch andere, wenn ihr die Anfänge mal lest, andere Bücher, andere Prophetenbücher, da heißt es immer wieder, und das Wort des Herrn geschah zu. Aber, wie wir gelesen haben, beginnt hier jetzt diese kuriose, humorvolle und gleichzeitig traurige Geschichte von diesem, ich möchte nicht Jona zu arg herabsenken, aber zu diesem traurigen Propheten einfach, der die Botschaft Gottes, den Auftrag Gottes nicht erfüllt. Und das ist die Besonderheit von Jona. Er ist kein Schriftprophet, sondern ein Geschichtsprophet. Er redet durch sein Leben zu uns. Die Frage ist aber, und ich weiß nicht, ob du dir diese Frage mal gestellt hast, warum musste Jona überhaupt seine Geschichte aufschreiben? Weil das Interessante ist ja eigentlich, er hat ja den Auftrag bekommen, nach Ninive zu gehen. Und wir lassen jetzt mal diese Talfahrt weg, die Jona da durchleben musste. Dieses Fischerlebnis lassen wir mal weg. Am Ende des Buches kommt Gott zu seinem Ziel. Und Jona geht ja zu Ninive oder er reist nach Ninive. Er sagt ihnen die Botschaft und damit kommt ja Gott eigentlich zu seinem Ziel. Also warum musste jetzt Jona sich diese Blöße geben, praktisch, um am Ende, ich stelle mir Jona immer so vor, wenn diese ganze Szene vorbei ist, wie er von Ninive nach Hause, nach Israel reist, wo der eigentlich glücklich ist, dass er das überlebt hat, das ganze Szenario, dass er dann in Israel ankommt und Gott zu ihm spricht. Und Jona, jetzt schreibst du dein Versagen auf. Also ich meine, das muss ja ein Schock gewesen sein, dass Jona hier, dass wir 2020 seine Geschichte hier nachlesen können. Und die Frage ist ja, warum? Warum hat Gott diese Geschichte aufschreiben lassen? Und was möchte uns Gott durch diese Geschichte sagen? Ich sage es euch gerade heraus, und das wollen wir uns dann auch näher betrachten. Israel sollte durch die Geschichte von Jona sich selbst darin wiedererkennen. Israel sollte die Geschichte von Jona lesen und dieses Buch, das Jona-Buch, diese vier Kapitel, als eine Art Spiegel betrachten, dass sie erkennen, oder beziehungsweise sie sich nicht lustig machen sollten über Jona, was er denn da alles anstellt. Ja, wie kann man denn vor einem allwissenden, allgegenwärtigen Gott fliehen? Und sie sollten sich nicht über Jona lustig machen, sondern sie sollten sich selbst in Jona wiedererkennen. Es sollte praktisch so einen erschreckenden Effekt haben. Warte mal, wir befinden uns in derselben Situation wie Jona gerade sich in der Situation, wie Jona sich befindet. Zum Beispiel flüchtet nicht nur Jona vor Gott, sondern Israel. In dieser Zeit, wo Jona geschrieben wurde, war Israel auf der Flucht vor dem Herrn. Und nicht nur Jona befand sich dann in einem Sturm, sondern auch Israel hat zu dieser Zeit einen Sturm erlebt. Und nicht nur Jona wurde dann ins Meer geworfen, sondern auch Israel wurde schlussendlich ins Meer geworfen, nämlich in das Exil zu den Nationen. Sie wurden aus ihrer Heimat herausgeworfen. Also die Geschichte von Jona ist die Geschichte Israels und deshalb ist das Jona-Buch als eine Art Spiegelbild für Israel, aber auch für uns heute natürlich zu sehen, zu betrachten. Und das wollen wir uns heute anschauen. Wir wollen uns das Evangelium von Jona anschauen und das wollen wir in drei Schritte machen. Wir wollen uns als erstes näher mit diesem Spiegelbild beschäftigen. Wie befand sich jetzt Israel im Sturm? Was bedeutet das? Wie befand sich Israel vor der Flucht vor Gott? Danach wollen wir uns das Problem Jonas anschauen und danach wollen wir die Lösung Jonas anschauen. Also zuerst, inwiefern ist das Buch Jona ein Spiegelbild für Israel und auch für uns heute? Ich möchte euch einladen, gedanklich zu einer anderen Geschichte zu gehen, nämlich zu der Geschichte vom Propheten Nathan, wie er eine Geschichte an David richten sollte. Er sollte ja an David eine Geschichte richten und ihn von seiner Schuld überführen, ihn zur Buße hinleiten. Und er erzählt ja eigentlich fast schon eine niedliche Geschichte, wie es zwei Männer gibt. Der eine hat viele Schafe und der andere, der hat so ein süßes Lamm, der das fast wie, ja, es heißt da, wie, als ob der Mann behandelt dieses Lamm wie seine eigene Tochter. Deswegen ist es eigentlich eine ganz niedliche Geschichte. Und da geht es ja darum, dass der Mann, dieser reiche Mann, einen Gast bekommt, er es aber zu schade findet, ein Tier aus seiner eigenen Herde zu schlachten und deswegen dieses Lamm, diese Tochter von diesem armen Mann nimmt und es seinem Gast vorsetzt, es schlachtet und es ihm vorsetzt. Und er will sozusagen von David, dieser Prophet will von David eine Reaktion haben. Und David sagt, dieser Mann, dieser reiche Mann, der ist ein Sohn des Todes. Das bedeutet, er hat unwiderruflich den Tod verdient. Und das Erschreckende ist ja dann, dass David damit eigentlich sein eigenes Todesurteil unterschrieben hat. Weil ja Nathan dann zu ihm sagt, David, pass mal auf, du bist dieser reiche Mann. Und ich weiß nicht, ob ihr, wir hatten es heute schon ein paar Mal von Überführtsein, diesen Moment des Überführtseins, wie es da einem heiß, innerlich heiß wird, wo man merkt, ich habe unwiderruflich den Tod verdient. Und diesen Effekt, den Nathan hervorgerufen hat, durch das Erzählen der Geschichte, diesen Effekt soll das Buch Jona haben. Das ist das, was ich mit Spiegelbild gemeint habe. Die Geschichte von Jona soll diesen selben Effekt haben wie die Geschichte von Nathan. Um das aufzuzeigen, möchte ich mit euch einen Zeitgenossen von Jona betrachten, nämlich Hosea. Hosea hat zur selben Zeit gewirkt wie Jona. Woher weiß ich das? Jona kommt nämlich noch einmal in der Bibel vor, nämlich in 2. Könige. Das wollen wir jetzt aber nicht gemeinsam aufschlagen. In 2. Könige, Kapitel 14, Vers 23, da heißt es, dass Jona unter Jerobeam den Zweiten gewirkt hat. Das war der König in Israel. Und jetzt lesen wir in Hosea 1, Vers 1, dass er unter diesem selben König gedient hat. Da heißt es in Hosea Kapitel 1, Vers 1, und wir werden uns jetzt näher mit diesem Propheten, oder ein paar Verse aus diesem Propheten wollen wir uns jetzt anschauen. Zuerst Kapitel 1, Vers 1, da sind diese bekannten Worte, wie wir auch bei Jona bereits gefunden haben, das Wort des Herrn, das zu Hosea, dem Sohn des Beeri, geschah. In den Tagen des Uzia, Jotam, Ahas, Hiskia, der Könige von Juda, und jetzt und in den Tagen des Jerobeam, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel. Also diese beiden Propheten, Hosea und Jona, haben zu derselben Zeit gewirkt. Und deshalb sprechen sie auch dieselben Themen bzw. dieselben Probleme an. Und das wollen wir jetzt in 3, 4 Versen gemeinsam anschauen und die Verbindung zwischen Hosea und Jona herstellen. Der erste Vers finden wir gleich im nächsten Vers. Da heißt es, als der Herr anfing, mit Hosea zu reden, da sprach der Herr zu Hosea, geh, nimm dir eine hurerische Frau und zeuge hurerische Kinder, denn das Land treibt ständig Hurerei vom Herrn hinweg. Dafür ist ja eigentlich Hosea, der Prophet, bekannt, dass Hosea diese radikale Maßnahme ergreifen muss, diese radikale Veranschaulichung machen muss und sich eine hurerische Frau, eine Hure zur Frau nehmen muss und mit ihr Kinder zeugt. Warum? Weil der Herr damit deutlich machen möchte, schau mal Israel, in derselben Situation befinde auch ich mich, ich habe eine untreue Ehefrau. Und die Begründung haben wir in dem zweiten Satz gelesen. Denn das Land treibt ständig Hurerei vom Herrn hinweg. Und das ähnelt schon ein bisschen an Jona. Oder ähnelt das, was wir von Jona gehört haben. In Vers 3 bei Jona haben wir gehört, Jona floh vor dem Angesicht Gottes hinweg. Und hier heißt es, Israel, das Land treibt Hurerei vom Herrn hinweg. Also es flieht vor dem Herrn, so wie diese untreue Ehefrau ständig zu anderen Männern wegflieht, so flieht auch Jona vor dem Herrn hinweg. Wir werden uns noch ein Vers anschauen, wo das deutlicher wird. Ich habe diesen Vers jetzt nur noch mal mitgenommen, weil wir uns schon jetzt hier am Anfang von Hosea befinden, aber gleich wird es noch mal deutlicher in Kapitel 11. Zuvor aber möchte ich noch in Kapitel 8 ein Vers mit euch lesen. In Kapitel 8 finden wir auch eine weitere Verbindung, nämlich die Reise von Jona, als er vom Herrn hinwegfloh, fing ja damit an, in Vers 3 haben wir das gelesen, dass er viel Geld in die Hand nehmen musste. Er musste ja einen Fahrpreis bezahlen, um von dem Herrn hinweg zu fliehen. Was wir aber in der Schrift sehen, ist, dass Gott seine Propheten eigentlich immer versorgt. Zum Beispiel bei Elia, dass er ihm Raben schickt, die ihm morgens und abends sowohl Brot als auch Fleisch bringen. Also Gott ist ein Gott, der seine Propheten versorgt. Und hier bei Jona finden wir diesen starken Kontrast, dass Jona, ich nehme mal an und ich denke, stimmt mir dazu, dass man als Prophet jetzt kein reicher Mann war, trotzdem musste er viel Geld in die Hand nehmen, um weg vom Herrn zu fliehen. Und es ist sogar nicht ganz klar, vom Hebräischen her, ob Jona ein Ticket bezahlen musste oder ob er gezwungen war, als israelitischer Prophet auf ein heidnisches Schiff zu gehen, dass er das ganze Schiff bezahlen musste, um nach Tarsis zu fliehen. Also wir wissen es nicht, aber der Schreiber lässt es einfach offen und sagt einfach nur, Jona, du musst teuer bezahlen für deine Flucht. Und das lesen wir jetzt hier auch ansatzweise entdecken wir hier auch ansatzweise in dem Volk Israel. In Kapitel 8, Vers 4. Sie selbst, also Israel, haben Könige gemacht, doch es ging nicht von mir aus. Sie haben Oberste eingesetzt und ich wusste es nicht. Und jetzt? Ihr Silber und ihr Gold verwendeten sie für ihre Götzenbilder. Warum? Damit es vernichtet wird. Also sie müssen, um andere Götter anzubeten, um Götzendienst zu treiben, müssen sie sehr viel Geld in die Hand nehmen, Silber und Gold, damit Israel am Ende vom Tag, eines Tages vernichtet wird. Also sie müssen Silber und Gold in die Hand nehmen, müssen es teuer bezahlen, dass sie vor dem Herrn fliehen, dass sie durch ihren Götzendienst vor dem Herrn fliehen. Und was ernten sie dadurch? Vers 7. Ja, Wind sehen sie, und jetzt? Und Sturm ernten sie. Was bedeutet es, dass sie auf Wind sehen? Sie haben ihr Vertrauen auf andere Götter gesetzt, und der Herr selbst macht sich darüber lustig und sagt, ihr vertraut oder ihr seht dadurch auf Wind. Auf nichts, dass man, ihr vertraut dadurch auf nichts, was man greifen kann, was lebendig ist, was man nicht mehr sehen kann. Also ihr vertraut auf irgendetwas Unbeschenktes, auf Wind vertraut ihr, auf Wind seht ihr, aber was erntet ihr dadurch? Ihr erntet einen Sturm. Und genau dasselbe finden wir, wenn wir unseren Jona-Text weitergelesen hätten, finden wir in Jona wieder, dass Jona, als er auf das Schiff gegangen ist, einen Sturm erntet für seine Flucht. Lass uns jetzt in Kapitel 11 gehen. Und in Kapitel 11 wird diese Flucht nochmal deutlicher. Ich habe es schon anklingen lassen, was diese Flucht vor dem Herrn für Israel wirklich bedeutete, was es wirklich jetzt konkret heißt. Und da heißt es in Kapitel 11 in Hosea, als Israel jung war, gewann ich es lieb und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und jetzt Vers 2. So oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht hinweg. Und hier haben wir jetzt genau dieselben Worte, wie wir bei Jona gefunden haben. Jona floh vor dem Angesicht des Herrn hinweg. Und hier heißt es, so oft ich sie rief, so oft der Herr sein eigenes Volk zu sich rief, so oft flohen sie von seinem Angesicht hinweg. Und jetzt der nächste Satz erklärt, wie sie das getan haben. Den Baalim opferten sie, und den Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Das ist genau die Art und Weise, wie Israel vor dem Herrn geflohen sind. Sie sind nicht wie Jona einfach aus dem Land weggezogen, haben gesagt, wir wollen jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben. Sie sind nicht buchstäblich weggereist, weggeflohen, sondern sie sind innerlich weggeflohen, wie eben diese untreue Ehefrau. Sie haben sich auf andere Götter gestützt, haben ihnen vertraut und wollten von ihnen ein gutes, glückliches Leben, anstatt dem Herrn zu vertrauen. Und der letzte Vers, das ist jetzt mein Kronzeuge, dass Hosea und Jona sich ganz nah stehen in ihren Thematiken. Für mich ist es wunderbar zu sehen, dass, das ist aber jetzt ein Thema für sich, wie die Schrift sich selbst interpretiert. Das haben schon die Reformatoren gesagt. Die Heilige Schrift ist ihr eigener Interpret. Und das finde ich, sehen wir hier in Hosea und Jona eindeutig. Jetzt Kapitel 7, Vers 11. Und Ephraim ist wie eine Taube geworden, die sich betören lässt ohne Verstand. Ägypten rufen sie an, nach Assur laufen sie. Was uns hier geschildert wird, ist, dass Ephraim, was für das Nordreich Israel steht, dass sie zu anderen Ländern geflüchtet sind. Sie haben nicht nur in anderen Götter ihr Vertrauen gesetzt, sondern sie haben auch ganz praktisch ihr Wohlstand von anderen Ländern erhofft. Sie haben auf Ägypten vertraut, auf Assur vertraut und wollten von ihnen, haben mit ihnen Bündnisse geschlossen und wollten von ihnen ein gutes Leben haben, anstatt auf den Herrn zu vertrauen. So, warum ist es jetzt mein Kronzeuge? Warum ist es jetzt die eindeutigste Stelle, warum Hosea und Jona sich nahestehen? Im ersten Satz heißt es, und Ephraim ist wie eine Taube. Und Jona bedeutet übersetzt, auch im Hebräischen steht es hier, Taube heißt Jona. Also ein Hebräer würde hier lesen, und Ephraim, Israel, ist wie Jona. Er sagt es eindeutig, Hosea sagt es eindeutig, Israel ist wie Jona. Also ich denke, wir haben gesehen, dass Jona und seine Geschichte ein Spiegelbild für Israel sein soll. Und damit kommen wir zum nächsten Thema, weil wir dadurch jetzt herausgefunden haben, was das eigentliche Problem von Jona ist, nämlich Götzendienst. Wir haben gesehen, dass es die Art war, wie Israel vor dem Herrn geflohen ist durch Götzendienst, und das ist auch das Problem, was Jona hatte. Und ganz eindeutig sehen wir das in Jona Kapitel 4. In Jona Kapitel 4, wir können ab Vers 1 lesen, Jona Kapitel 4 ab Vers 1 bis 3. Da heißt es, und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Hier geht es darum, dass Jona dann bereits in Ninive war, dass er das Gericht ausgesprochen hat und das ganze Ninive Buße getan hat. Und hier sehen wir jetzt seine Reaktion, es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und jetzt Vers 3. Jetzt sehen wir, wie eindeutig Jona hier Götzendienst treibt oder warum es eindeutig ist. Und Jona, Vers 3, und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Ich weiß nicht, wie du Götzendienst definieren würdest in unserer heutigen Zeit, aber Götzendienst ist ja eigentlich das, was ich am meisten begehre, worauf ich mein ganzes Vertrauen setze, wo ich die Erfüllung meines Lebens herhabe. Manche haben es in der Familie oder sonst noch wo, Und wenn das einem genommen wird, bricht für einen die Welt zusammen und man wünscht sich, wie Jona, den Tod, weil der Fels seines persönlichen Lebens weggenommen wurde. Paulus definiert ja Götzendienst im Neuen Testament als Habsucht. Und Habsucht bedeutet ja eigentlich, ich begehre etwas so unglaublich sehr, dass ich es zum höchsten Gut in meinem Leben setze. Und klar, Jona hatte eine Beziehung zu Gott, aber Gott war nicht Gott in seinem Leben. Ich möchte jetzt nicht über den Götzen von Jona sprechen oder das näher auslegen, aber wir sehen an seiner Reaktion, dass die Nationalität sein eigenes Volk Israel an höchster Stelle stand. Dass das praktisch sein Gott war, wo er gesagt hat, als Prophet eigentlich, er hat gesagt, ich möchte nicht, dass Ninive Buße tut, ich möchte nicht, dass sie begnadigt werden, weil sie die Erzfeinde meines Volkes sind. Ich will nicht, dass sie Buße tun und mein Land anderen Göttern hinterherläuft. Ich will, dass sie vernichtet werden. Und da sehen wir, dass Jona einen Götzen in sich hat. Wir sehen das auch an anderen Stellen. Zum Beispiel im Fortlauf der Geschichte von Jona, dass ja Jona, wenn er vor Gott oder als er vor Gott geflohen ist, saß er ja mit im Boot mit Götzendienern. Als der Sturm kam, haben ja die Seefahrer zu ihren Göttern gerufen. Sie haben sie um Hilfe angefleht und Jona, wenn wir in dem Bild bleiben, sitzt mit den Götzendienern in einem Boot. Wir kennen das Sprichwort auch heutzutage noch. Also er will deutlich machen, hey, ich bin mit diesen götzendienerischen Seefahrern, ich sitze mit ihnen in einem Boot. Also Israel und Jona sind nicht besser als andere, als die heidnischen Götzenanbeter. Wir wollen uns jetzt anschauen, wie sich der Götzendienst, um jetzt einen guten Überblick über Jona zu bekommen, wie sich der Götzendienst in Jonas Leben äußert. Denn dadurch bekommen wir ein umfassendes Bild von der Person Jonas und von dem Buch Jona. Götzendienst, das zeigt uns Jona, Götzendienst äußert sich in zwei Lebensweisen, auf zwei Arten sein Leben zu leben. In der ersten, die erste Lebensweise ist die Ungerechtigkeit. Das sehen wir in Kapitel 1 und 2 von Jona. Die Ungerechtigkeit, wie Jona sein Leben in die eigene Hand nimmt und sein eigener Herr und Gott sein möchte und weg vom Herrn flieht. Also wie äußert sich Götzendienst? Auf der einen Seite durch ein ungerechtes Leben und auf der anderen Seite durch ein selbstgerechtes Leben. Das ist die zweite Art, wie Götzendienst sich äußert. Selbstgerechtigkeit ist eine Art der Gerechtigkeit, die nichts mit der Gottesgerechtigkeit zu tun hat, sondern es ist eine Gerechtigkeit, die Gott hasst, eine Gerechtigkeit in Anführungsstriche, die Gott hasst. Und dahinter verbirgt sich Götzendienst. Und ich möchte das jetzt anhand einer Schriftstelle deutlich machen, dass es diese zwei Lebensweisen sind, wie sich Götzendienst äußert. Es sind mehrere Stellen, die uns das zeigen, aber ich möchte es anhand von einem bekannten Gleichnis machen, nämlich von dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das finden wir in Lukas Kapitel 15. In Lukas Kapitel 15, in diesem Gleichnis werden wir herausfinden, dass es die zwei Lebensweisen sind, die Götzendienst zum Ausdruck haben. Ich möchte aber noch ganz kurz den Kontext erklären. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist ja eigentlich das dritte Gleichnis von einer ganzen Gleichnisreihe. Also es sind insgesamt drei Gleichnisse, wo Jesus Christus etwas deutlich machen möchte. Und was er deutlich machen möchte, finden wir heraus, indem wir den Anlass von diesen Gleichnissen mal lesen. In Kapitel 15, Vers 1 und 2 können wir den Anlass dieser Gleichnisse lesen. Da lesen wir, es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Was ist also der Anlass von diesen Gleichnissen? Der Anlass ist, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer über das Verhalten von Jesus murren, weil er sich mit Sünder und mit Zöllner abgibt. Und dann erzählt Jesus praktisch diese drei Gleichnisse. Und in diesen drei Gleichnissen geht es immer um eine verlorene Sache. Im ersten Gleichnis geht es um ein verlorenes Lamm, im zweiten Gleichnis geht es um eine verlorene Drachme und im dritten Gleichnis geht es um den verlorenen Sohn. Und oft legen wir den Schwerpunkt auf diese verlorenen Sachen, was ja auch gut ist, weil es ist ja auch sehr tröstlich, wenn wir gleich das erste Gleichnis miteinander lesen, dass Jesus, oder dass, ja, er meint sich selbst, dass der Hirte 99 Schafe liegen lässt und dieses eine verlorene Schaf mit Freuden aufnimmt und es zurück zu seiner Herde bringt. Das ist ja auch schön, aber der Schwerpunkt ist ja eigentlich, es geht nicht um diese verlorenen Sachen, sondern es geht ja um dieses Murren, um diese fehlende Freude, die diese Pharisäer und Schriftgelehrten haben, über die Sünder und Zöllner, die zu Jesus kommen und gerade im Begriff sind, Kinder Gottes zu werden. Das ist ja der eigentliche Anlass von diesen Gleichnissen und deswegen der eigentliche Schwerpunkt. Lass uns zum Beispiel von dem ersten Gleichnis, nicht das ganze Gleichnis lesen, sondern nur Vers 5 und 6. Und wenn er es, also da geht es um dieses verlorene Lamm, das der Hirte gefunden hat, und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Jetzt, und wenn er nach Hause kommt, also das Gleichnis geht weiter, wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Und jetzt Vers 7, jetzt erklärt Jesus das Gleichnis, ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Darauf möchte Jesus eigentlich durch diese Gleichnis heraus. Er möchte sagen zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, freut euch. Freut euch über die Sünder und Zöllner, die bei mir sind. Und auch bei der verlorenen Drachme, da ist die Aufforderung, es geht da eigentlich um diese Freundinnen und um die Nachbarinnen, die aufgerufen werden von der Frau, hey, freut euch mit mir, weil ich habe meine verlorene Drachme gefunden. Und Jesus sagt dann, und so wird Vers 10, so sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und jetzt geht es in das dritte Gleichnis vom verlorenen Sohn oder, ich möchte es anders sagen, das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Denn nicht nur der erste Sohn, der wegflieht vor dem Herrn, vor seinem Vater, ist der verlorene Sohn, sondern auch der zweite Sohn, der ganze Zeit beim Vater ist, ist genauso verloren wie sein jüngerer Bruder. Wir kennen dieses Gleichnis, zumindest ist es ein sehr bekanntes Gleichnis. Der jüngere Sohn ist eher der bekanntere von beiden. Er wollte sich vom Vater losreißen, wollte vom Vater fliehen. Er wollte nicht mehr nach der Pfeife des Vaters tanzen, so sage ich es mal. Und er wollte sein eigenes Leben in die Hand nehmen. Und das Interessante ist, dass auch der jüngere Sohn am Anfang seiner Flucht viel Geld in die Hand nehmen muss. Vers 12. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg. Also, genau wie Jona, bringt auch hier der jüngere Sohn viel Geld zusammen, um vor seinem Vater zu fliehen. Dann geht es weiter mit der Geschichte vom jüngeren Sohn. Der jüngere Sohn flieht dann vom Vater und am Ende seiner Flucht findet er sich nicht reich in irgendeinem Palast, sondern er findet sich wieder bei Schweinen. Und er ist am Ende seiner Reise nicht glücklich geworden, sondern er ist kurz vor seinem Tod. Er ist ja bei den Schweinen und hat kein Geld mehr, kann sich kein Essen mehr leisten und möchte und hat ein Verlangen danach, das Futter von den Schweinen zu essen. Und selbst das bekommt er ja nicht. Das bedeutet buchstäblich, er befindet sich eigentlich am Tiefpunkt seines Lebens, er befindet sich kurz vor seinem Tod. Und dasselbe finden wir auch bei Jona wieder, als er in seinem Gebet zu Gott betet: Ich befand mich bereits auf dem Meeresgrund. Seetang umschloss mein Haupt. Also mit Jona und seiner Flucht war es fast vorbei. Also seine Flucht hat ihn nicht glücklich gemacht, sondern es hat ihn an den Tiefpunkt seines Lebens gebracht. Er stand kurz davor, am Ende vor seinem Leben. Und genau wie bei Jona empfängt der Vater den jüngeren Sohn ihn mit offenen Armen. Er rennt ihm entgegen und fiel ihm um den Hals, küsst ihn und nimmt ihn wieder in seine Familie auf. Und genauso dasselbe finden wir auch bei Jona. Am Meeresboden schreit Jona um Hilfe und Gott rettet seinen Propheten durch einen Fisch, durch einen großen Fisch und rettet ihn aus Gnade. Aber die Geschichte von Jona und das Gleichnis geht noch weiter. Es geht noch um den älteren Sohn. Ab Vers 25 finden wir dann die Geschichte vom älteren Sohn. Und hier bekommen wir die Reaktion von dem älteren Sohn dann mit, wie er auf dieses Gnadengeschenk reagiert hat. Und auch hier, wenn wir das jetzt gleich lesen werden, werdet ihr die Parallele zu Jona entdecken. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld, Vers 25. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Und jetzt die Reaktion. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen, sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Hier bekommen wir also die Reaktion vom älteren Bruder mit auf die Gnade, die der Vater seinem jüngeren Bruder geschenkt hat. Und es ist genau dieselbe Reaktion, wie auch Jona auf die Gnade hatte, die Gott Ninive geschenkt hat. Als Jona erfahren hat, dass sie Buße getan haben und dass das Gericht nicht über Ninive kommt, wurde Jona, genau wie der ältere Bruder, wie der ältere Sohn hier in dem Gleichnis, zornig über die Gnade des Vaters. Und genau wie Jona wollte der ältere Bruder nicht in das Fest hineinkommen, er wollte nicht mitfeiern, sondern er ging hinaus. Und genau dasselbe tat auch Jona, als er das erfahren hat, blieb er nicht in der Stadt und hat noch weiter über das Evangelium geredet, über Gott geredet, sondern er ging aus der Stadt hinaus und hat gehofft, dass Ninive vielleicht doch zerstört wird und dass sie vielleicht Buße über ihre Buße tun und dass sie zerstört werden. Und genau wie bei Jona ging der Vater zu Genau wie bei Jona ging der Vater zu dem älteren Sohn heraus und hat mit ihm geredet und hat ihm zugeredet und hat gesagt, hey, freu dich doch mit mir. Ja, freu dich doch, dass dein Sohn, dass dein Bruder wiedergekommen ist. Genau dasselbe finden wir bei Jona. Gott geht zu ihm hinaus, lässt ihn diese Pflanze hervorsteigen und redet ihm zu und sagt, hey, du solltest dich doch eigentlich freuen, dass Ninive zum Glauben gekommen ist. Sollte ich nicht betrübt sein über Ninive, über 120.000 Menschen, die verloren sind? Also, wir sehen hier diese Parallelen zwischen Jona, wie sein Götzendienst sich auf diese zwei Lebensweisen äußert, sehen wir hier in diesem Gleichnis. Beide Söhne sind vor dem Vater geflohen. Der erste, indem er buchstäblich von seinem Vater weggegangen ist, indem er sein eigenes Leben in die Hand nehmen wollte. Es hat sich in Ungerechtigkeit geäußert. Aber der zweite Sohn, bei ihm hat es sich zwar nicht in einer buchstäblichen Flucht geäußert, sondern es hat sich in einer innerlichen Flucht vor dem Vater geäußert. Denn klar, er ist beim Vater geblieben, aber eigentlich hat er den Vater nicht wirklich geliebt. Er war nicht aus Liebe beim Vater und hat ihm aus Liebe gedient, sondern er hat seinen Vater eigentlich als Schuldner angesehen. Er hat ja zu ihm gesagt, so lange bin ich bei dir und ich habe nie ein Fest bekommen. Wodurch der Vater zu ihm gesagt hat, alles was mein ist, ist dein. Du hättest ruhig feiern können. Also der ältere Sohn diente zwar dem Vater, war beim Vater, er aber, es war eine innerliche Flucht vor dem Vater. Er hat den Vater als Schuldner gesehen und nicht als liebender Vater. Also das sind die zwei Lebensweisen, wie sich Götzendienst äußert, durch Ungerechtigkeit und durch Selbstgerechtigkeit. Und das ist das, was wir in Jona, in dem gesamten Buch von Jona sehen. Kapitel 1 und 2, wie gesagt, spiegelt Jona den jüngeren Sohn wider und in Kapitel 3 und 4 den älteren, selbstgerechten Sohn. Wenn ihr das Buch zu Hause liest, werdet ihr so ein paar Hinweise darauf sehen und erkennen. Und dadurch möchte ich jetzt zum nächsten Punkt kommen. Wir haben gesehen, was das Problem von Jona ist. Wir haben gesehen, dass es sich in zwei Lebensweisen von Jona sich geäußert hat. Und jetzt ist die Frage, und damit möchte ich zum letzten Punkt kommen, was ist jetzt die eigentliche Lösung davon? Was ist die Lösung von Jona seinem Götzendienst? Was ist die Lösung von unserem Götzendienst, von unserer Art, entweder ungerecht zu leben oder selbstgerecht zu leben? Und bei Jona haben wir gesehen, dass die Lösung nicht ist, Sünde einfach nur zu meiden. Und da muss man jetzt aufpassen, was ich damit meine, weil natürlich sind wir aufgerufen, Sünde zu meiden. Aber was ich damit meine ist, wenn wir jetzt gedanklich bei dem Gleichnis vom verlorenen Sohn weitergehen, der jüngere Sohn, wenn er beim Vater jetzt wieder zurückgekommen ist und beim Vater jetzt lebt und ihm dient, wen sollte er sich nicht als Beispiel nehmen? Der ältere Sohn, oder? Er sollte jetzt nicht so werden wie der ältere Sohn und in Selbstgerechtigkeit meiden. Er sollte jetzt nicht beim Vater sein und sagen, ich muss jetzt aufpassen, ich habe mir schon so viel Mist erlaubt in meinem Leben, jetzt muss ich alles richtig machen, damit ich ja dem Vater gefalle und damit ich nicht mehr aus seiner Gnade falle. Oder auch die Zöllner und die Sünder, wenn sie Jesus nachfolgen, sollten sie nicht so werden wie die Pharisäer. Und das ist das, was ich damit meine. Die Lösung davon ist nicht einfach nur die Sünde zu meinen, sondern der erste Schritt, aus unserem Götzendienst herauszukommen, aus unserem ungerechten oder selbstgerechten Leben herauszukommen, ist die Selbsterkenntnis. Und das ist genau das, was Jona erleben sollte. Jona durch diese Talfahrt, die er erlebt hat, sollte sich selbst erkennen. Er sollte nämlich erkennen, dass er selbst ein Ninivit ist. Er selbst wird von Gott wie ein heidnischer Ninivit behandelt. Denn eigentlich sollte er ja das Gericht an die Stadt Ninive verkündigen, macht er nicht, er flieht. Und wer bekommt jetzt das Gericht? Jona. Das bedeutet, Gott behandelt jetzt seinen flüchtigen Propheten wie ein Ninivit und richtet sein Gericht nicht an Ninive, sondern an seinen Prophet. Und genau das sollte Jona erkennen. Er sollte Selbsterkenntnis bekommen. Genauso wie auch Israel durch die Geschichte von Jona. Sie sollten sich selbst darin erkennen und sich hinterfragen, in welche Situation sie stecken. Dasselbe war die Aufgabe von Hosea, wenn er eine untreue Ehefrau heiraten sollte. Israel sollte in der Selbsterkenntnis wachsen, wie sie eigentlich vor Gott stehen. Und genau dasselbe sollen auch wir mit Jona tun. Wir sollen praktisch Jona wie eine Art Spiegelbild betrachten. Und ich hoffe, ich habe jetzt heute oft genug in euer Unterbewusstsein Spiegel, Spiegel, Spiegel reingeredet, dass wenn ihr heute an Spiegel vorbeiläuft, dass ihr an Jona denkt und dass ihr vielleicht daran erinnert werdet, euch wirklich zu hinterfragen, was ist mein Götzendienst, inwiefern, wir sind als Christen nicht davon verschont, vor Selbstgerechtigkeit, vor einem bitteren Herzen gegenüber Geschwistern. Und deshalb möchte das Jona-Buch euch einladen, euch zu hinterfragen, wo ist mein Götze, wo ist mein wertvollstes Gut, das ich beschütze durch Selbstgerechtigkeit, das ich haben möchte, so wie der ältere Sohn Reichtum haben wollte und dadurch beim Vater gedient hat und ihm gehorsam war, aber ihn nicht geliebt hat. Er nicht über seinen Vater gestaunt hat. Und das Zweite ist dann, wenn du in das Buch Jona geschaut hast, wenn du dich selbst darin wiederentdeckt hast, wenn du dich selbst reflektiert hast, und ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn wir in diese Welt schauen, dann ist es oft, warum Menschen sich nicht mit dem Evangelium beschäftigen, sich nicht mit Gott auseinandersetzen, ist fehlende Selbstreflexion. Es ist Blindheit. Aber wenn wir das jetzt gemacht haben und wenn uns alle Möglichkeiten sozusagen genommen sind, ein glückliches Leben zu führen, ein glückliches Leben zu verdienen, dann möchte ich euch einladen, durch das Jona-Buch auf die Gnade Gottes zu schauen. Denn das ist genau das, was uns das Buch Jona sagen möchte. Es möchte uns das Evangelium von Jesus Christus nahebringen. Es möchte uns die Gnade Gottes nahebringen. Und ich möchte euch aber heute wirklich ermutigen, nicht zu schnell über den Punkt der Selbsterkenntnis hinwegzuschauen, weil in dem Maße, wie du dich selbst erkennst, desto kostbarer wird für dich die Gnade Gottes. Wenn zum Beispiel ein reicher Mann einen Schatz findet, der wird sich über diesen Schatz freuen. Der wird sich denken, krass, dass ich jetzt... Das ist jetzt echt ein plumpes Beispiel, aber krass, dass ich jetzt diesen Schatz gefunden habe. Okay? Aber er wird diesen Schatz nehmen und den einfach zu seinen anderen Reichtümern tun. Der wird sich einen Tag freuen, aber irgendwann mal ist es verblasst. Aber wie sehr freut sich ein armer Mann, der kurz vor dem Tod steht, weil er kein Geld hat zum Essen, sich ein Essen kaufen kann, wie viel mehr wird sich dieser arme Mann freuen über diesen Schatz? Es wird sein Leben verändern. Es wird die neue Grundlage seines Lebens. Und da möchte ich uns echt ermutigen heute. Lasst uns arm sein vor Gott. Lasst uns nicht schnell hinwegschauen über uns selbst, sondern lasst uns erkennen, dass wir vor Gott verlorene, ungerechte oder uns selbstgerechte Sünder sind und dass die Gnade Gottes unser ganzes Leben durchdringt und dass es unser neuer Schatz wird in unserem Leben. Also, wenn du dich selbst erkannt hast, dass du ein verlorener, ungerechter und selbstgerechter Sünder bist, dann lade ich dich wirklich ein, flieh zu Jesus Christus, dem besseren Jona, dem wahren Jona, zu Jesus Christus, der nicht, ich könnte uns jetzt so viele Sachen aufzählen, wo Jesus nicht geflohen ist, wo er ein besserer Jona gewesen ist, wie er nicht vor Satan geflohen ist, als er von ihm versucht worden ist, wie Jesus nicht geflohen ist, als seine Jünger weggeflohen sind, als Jesus festgenommen war und er alleine dastand und seine Jünger einfach weg waren, ist Jesus nicht geflohen. Als Gott den Zorn über seinen Sohn ausgeschüttet hat, ist er nicht geflohen, sondern er ist standhaft geblieben, bis er schrie, es ist vollbracht. Das bedeutet, Jona spiegelt nicht nur uns selbst wieder, natürlich selbstverständlich spiegelt Jona Christus wieder, natürlich in einer fehlerhaften Art und Weise als einen Antitypus. Und das ist der Prophet, den wir als Niniviten sozusagen brauchen, einen treuen Propheten, der zu uns kommt, aus der Stadt hinausgeht, die Herrlichkeit des Vaters verlässt, Mensch wird und nicht zuschaut, wie wir sterben und wie wir gerichtet werden, sondern der das Gericht auf sich selbst nimmt. Und ich möchte mit dem letzten Vers schließen aus Johannes Kapitel 10, Vers 28. Und dieser letzte Vers soll sozusagen das Buch Jona zusammenfassen aus dem Neuen Testament. Wenn ihr das Buch Jona zusammenfassen haben wollt, aus dem Buch Jona, dann liest Kapitel 2, Vers 9. Das ist die Zusammenfassung über das Buch Jona. Da heißt es, die nichtige Götzen anbeten, verlassen ihre Gnade. Aber hier aus dem Neuen Testament eine Zusammenfassung vom Buch Jona. Kapitel 10, Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 28. Jesus spricht, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Wenn du dich selbst erkannt hast, denke an diesen Vers. Gott war imstande dazu, diesen traurigen Propheten zu retten. Und Jona konnte nicht weiter wegfliehen als in Gottes Hand. Und das wird er auch mit deinem Leben tun. Amen.